Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht bei Johannes im 16. Kapitel, die Verse 5 bis 15. Ich lese aus Hoffnung für alle. Jesus spricht zu seinen Jüngern: Jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Keiner von euch fragt mich, wohin ich gehe, denn ihr seid voller Trauer über meine Worte. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist besser für euch, wenn ich gehe. Sonst käme der Helfer nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Und ist er erst gekommen, wird er den Menschen die Augen für ihre Sünden öffnen, für Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht. Ihre Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Gottes Gerechtigkeit erweist sich darin, dass er sich zu mir bekennt. Denn ich darf zum Vater gehen, auch wenn das bedeutet, dass ihr mich nicht mehr sehen werdet. Und Gottes Gericht zeigt sich daran, dass der Teufel, der Herrscher dieser Welt, bereits verurteilt ist. Ich hätte noch viel mehr zu sagen, doch jetzt würde es euch überfordern. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern wird nur das sagen, was er hört. Auch was in der Zukunft geschieht, wird er euch verkünden. So wird er meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Was der Vater hat, gehört auch mir. Deshalb kann ich mit Recht sagen: Alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Der Text eignet sich nicht wirklich für eine Exegese in einer Predigt. Also, es würde ausufern. Deswegen werde ich eine Zustandsbeschreibung sozusagen mal versuchen als Predigt. Also Jesus erklärt ja seinen Jüngern, dass sich etwas ändern wird. Er kündigt an, dass sie den Heiligen Geist empfangen werden und dass auf die Jünger was ganz Neues und Unbekanntes zukommt. Und er versucht sie mit seinen Worten eben darauf vorzubereiten. Jetzt stell dir mal vor, du wärst so ein Jünger gewesen damals. Du sitzt da mit deinen Gefährten und hörst Jesus zu und er sagt zu dir und den anderen: Ich werde gehen und du wirst traurig sein. Du bist ja schon traurig, wenn du nur daran denkst. Jesus wird weg sein. Ja, und damit endet die Geschichte nicht. Jesus redet weiter und erklärt dir: Wenn ich gehe, bleibst du aber nicht allein. Jemand anderes wird kommen und an meine Stelle treten. Aber du musst mich zuerst gehen lassen. Das Gewohnte, das Liebgewonnene gehen lassen. Ich weiß, das ist schwer, aber das lohnt sich. Und du bekommst sogar noch was viel Besseres, den Heiligen Geist. Ich selbst sende ihn dir. So, jetzt sitzt du da also so da und dein Innerstes ist voller Gefühle, voller Emotionen. Alles, was da so da sein kann: Angst, Unsicherheit, Trauer, möglicherweise auch Hilflosigkeit oder ein Nichtwissen auf das, wie es sein wird. Und Jesus weiß genau, das ist für seine Jünger eine Grenzsituation. Er weiß auch, was für Schmerzen auf ihn selbst zukommen werden, aber er sagt es eben ganz klar: Es ist besser für euch und auch für mich. Und dann erklärt Jesus dann eben nochmal das Geschenk, dass sie den Heiligen Geist bekommen werden. Und wozu braucht man denn nun den Heiligen Geist? Warum haben wir ihn denn erhalten? Und der Geist, so sagt Jesus, das ist der Tröster. Er öffnet die Augen, so wie wir es gehört haben im Predigttext, über die Sünde, über Gottes Gerechtigkeit und über das Gericht. Und nochmal zurück zu den Jüngern. Stell dir nochmal vor, du sitzt da drin und du hörst, du wirst etwas verlieren, was dir lieb und teuer geworden ist und was dich täglich begleitet. Nämlich Jesus. Aber durch den Geist, den er sendet, werden dir die Augen geöffnet. Über die Sünde. Sünde ist ja all das, was mich trennt von einer innigen Beziehung zu Gott, dem Vater. Durch den Heiligen Geist können wir diese Trennung erkennen, die durch Sünde entsteht. Und wir begreifen dann, was Gerechtigkeit bedeutet und sein Gericht. Und ich glaube, ohne den Geist wäre es unmöglich, das zu verstehen, weil das sind Wahrheiten, die so gewaltig sind, dass das unser Hirn gar nicht erfassen kann. Das muss im Geist verstanden werden. Und der Geist führt uns in diese Wahrheiten hinein. Später in der Apostelgeschichte wird dann nochmal beschrieben, was der Geist eben noch bewirkt. Besondere Glaubenskraft, Wunder, Heilungen, prophetisches Reden, Geisterunterscheidung, Zungenrede. Also alles so Sachen, von denen wir sagen würden, ja, das wünschen wir uns ja eigentlich auch. Das wollen wir eigentlich schon genau, die meisten zumindest. Das erhoffen wir uns schon. Ich habe mir eigentlich immer gewünscht, seit ich Christ geworden bin, mal mit Jesus so zusammensitzen zu können, wie die Jünger damals, so mit ihm zu reden. Ich habe mir das immer so toll vorgestellt, so einen heiligen Freund zu haben, der so leibhaftig bei einem sitzt und sich mit mir unterhält. Aber Jesus sagt auch zu mir, ich habe dir etwas Besseres geschickt, den Heiligen Geist. Und ich selbst kann nur sagen, dass ich mir schon mehr Begegnung mit dem Heiligen Geist wünsche, mit diesem Tröster, mit diesem Wahrheitseröffner. Ich wünsche mir das persönlich für mich sehr stark und aber auch für uns als Gemeinde. Denn der Heilige Geist ist ja nicht nur für die eigene und persönliche Erbauung und Entwicklung gesandt. Jesus sagt, er ist gesandt, damit wir Kraft bekommen, überall und jederzeit als seine Zeugen auftreten zu können. Und um uns gegenseitig dienen zu können, damit sein Reich in Liebe gebaut werden kann. Ich denke, das hat sich Jesus damals für seine Jünger gewünscht und das wünscht er sich sicherlich auch für uns heute. Es gibt einen kleinen Unterschied zwischen damals und heute. Die Jünger damals hatten den Heiligen Geist noch nicht und haben nur eine Ankündigung bekommen und mussten warten. Er war also noch nicht gekommen, aber wir haben ja den Heiligen Geist bereits. Er ist bei uns für immer, als Beistand und Tröster, so wie es Jesus gewollt hat. Er wurde zu Pfingsten ausgegossen und von den Jüngern empfangen. Das ist jetzt erstmal die objektive und historische Wahrheit, so wie es die Schrift bezeugt. Und jetzt gibt es in jedem einzelnen Menschen, so in mir, in dir, in uns, gibt es auch nicht nur diese objektive Wahrheit, sondern gibt es auch subjektive Wahrheiten. Und wie ist denn jetzt deine subjektive Wahrheit über den Heiligen Geist? Spürst du ihn denn immer in deinem Alltag? Gelingt es dir denn, in inniger Beziehung mit ihm zu leben? Lässt du dich denn trösten und leiten und freisetzen zu guten Werken? Also ich kann von mir sagen, ich habe schon manche starke Begegnung gehabt. Ich habe auch persönliche Wunder erlebt, immer große und gnadenvolle Zeiten waren. Aber ich muss eben auch bekennen und erkennen, dass ich nicht immer im Gottesgeist fühle oder handle. Manchmal ist es Trägheit, manchmal ist es Sünde, manchmal sind es Verletzungen, Leid, Vertrauensverlust, Momente der Hoffnungslosigkeit, die mich daran hindern, zu empfangen und voll zu sein. Und seit einigen Jahren arbeite ich dann immer wieder daran, solche Dinge also loszulassen und Raum zu schaffen für den Heiligen Geist. Und aus Gesprächen mit ganz vielen lieben Glaubensgeschwistern, weiß ich, dass ich mit dieser Sehnsucht nicht alleine bin. Denn trotz Pfingsten leben wir manchmal wie abgeschnitten von unserem Tröster und Beistand, den Jesus gesandt hat. Ich habe, als ich den Predigtext gelesen habe, mich schon mit den Jüngern verbunden gefühlt, auch manchmal in dieser Einsamkeit oder vielleicht auch Hilflosigkeit. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass sie Jesus lieber behalten wollten, als auf irgendwas Ungewisses, ich sage mal, zu setzen, von dem sie nicht wussten, wie sich's anfühlen würde. Sie wussten halt nicht, was für sie stattdessen wirklich kommt. Sie konnten also nur auf das Wort von Jesus vertrauen. Und heute kennen wir den Heiligen Geist und es ist uns aufgetragen, so sagt es die Schrift, ihn nicht zu betrüben. Wem gelingt das? Also mir nicht. Die Sünde betrübt den Heiligen Geist, weil sie Gottes Ferne bedeutet. Und so, wie Jesus damals gehen musste, damit der Heilige Geist überhaupt kommen konnte, um die Jünger zu erfüllen, müssen wir heute manchmal etwas loslassen, damit wir den Geist nicht betrüben. Oder auch, damit wir voll des Geistes werden können, in die Lage versetzt werden, überhaupt mal zu erfassen, was es bedeutet, voll des Geistes zu sein. Was heißt es, den Geist zu betrüben? Das steht in Epheser 4, die Verse 30 bis 32, lese ich kurz vor. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerungen sei fern von euch, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Ich würde sagen, Asche auf mein Haupt. Da ist schon eine Menge passiert in all den Jahren, wo ich den Geist betrübt habe. Also betrübt nicht den Heiligen Geist, wie es in Epheser steht. Das liest sich nämlich auch so leicht. Das kann man auch so leicht sagen. Aber wie ist es denn letzten Endes, wenn man Bitterkeit in seinem Herzen mit sich trägt? Bitterkeit, weil man tief verletzt oder im Stich gelassen wurde. Wie schnell kann Zorn aufkommen, wenn Meinungen grundsätzlich auseinandergehen und man den anderen eigentlich fast kaum noch ertragen kann? Da wird mit den Augen gerollt, ja, verdreht man das. Oder nach einem Streit, dann geht man zu jemandem, um sich bestätigen zu lassen und dann lästert man mit dem über den anderen und dann ist man sich einig, dass der andere doof ist und wir sind toll. Anstatt wirklich vertrauensvoll das Gespräch zu suchen, und einen konstruktiven Weg zu finden, einen heiligen, einen geistlichen Weg. Solche Reaktionen, die kommen manchmal so automatisch, also manche haben es ja auch gar nicht unter Kontrolle. Es ist manchmal schwierig, da innezuhalten und den Trost des Geistes zu suchen. Und das ist, was ihn betrübt. Natürlich betrüben ihn auch sündige Handlungen wie Stehlen, Ehebruch, Totschlag. Aber oft ist es halt mehr als diese großen Sachen, ist es halt, dass wir solche kleinen Dinge tun oder Charakterfehler uns an dieser Stelle einfach zu schaffen machen. Und ich habe mir ja schon oft vorgenommen, mich anders zu verhalten. Und doch passiert es immer wieder ganz automatisch, dass ich in so alte Muster halt zurückfalle, anstatt zu beten, dann reagiere. Der menschliche Charakter ist eben eine starke und nachhaltige Prägung. Die Bibel nennt das den alten Menschen. Und manchmal, wenn man da so drinsteckt, dann verliert man einfach ein bisschen auch wie die Verbindung. Dann fühlt sich das so an, als hätte man die Verbindung zum Heiligen Geist verloren, obwohl er ja nie wirklich weg ist. Zumindest ist das dann so in unserer subjektiven Wahrheit. Aber aus meiner Erfahrung weiß ich auch, dass selbst wenn manchmal so eine Zeit der Dürre da ist, wie wenn der Heilige Geist gar nicht da ist, kann das durchaus ein Segen sein, wenn man das gut zu nutzen weiß. Gib mir die Chance, über mich nachzudenken. Gib mir die Chance, neu den Herrn zu suchen. Gib mir die Chance, also mich in die Lage zu versetzen, vielleicht Fragen nochmal neu zu stellen, Gedanken nochmal neu zu denken, neue Gedanken auch zu suchen, andere um Rat zu fragen und dadurch möglicherweise auch was Neues zu lernen. Raus aus den alten Mustern. Nur so ist das am Ende möglich, diese alten Kreise zu durchbrechen und vor allem die neue Generation zu segnen, die Kinder. Ich habe mal vor ein paar Wochen gesagt, ich wünsche mir eigentlich erwachsene Menschen, die sich nicht verhalten wie kleine Kinder im Streit und die Kinder aber Kinder sein lassen und nicht ihre eigenen Lasten auf die Kinder legen. Und die nächste Wahrheit, egal wie lästig die Fesseln des alten Menschen sind, gleichzeitig bin ich aber schon der neue Mensch. Eine neue Kreatur. Und der Heilige Geist richtet diesen neuen Menschen immer wieder auf. Martin Luther hat ja mal gesagt in Bezug auf die Taufe, ne, der alte Adam in uns, der soll ersäuft werden, aber nimm dich in Acht, das Aas kann schwimmen. Und das entspricht eben auch meiner Erfahrung. Es ist jeden Tag neu wichtig, sich auf den Heiligen Geist, auf Gott, den Vater auszurichten. Er kann das Alte immer wieder besänftigen oder möglicherweise auch wegspülen. Wir werden dadurch einfach auch unser Leben lang von Gott und dem Heiligen Geist und dem Sohn, unserem Herrn Jesus, abhängig bleiben. Und das ist gut so. Und die gute Nachricht ist, der Heilige Geist steht uns bei all dem bei, wenn wir ihn darum bitten. Aber ein reiches Glaubensleben, das ist kein Selbstläufer. Also es geht letztlich immer um Beziehungsaufbau. An dieser Stelle Beziehungsaufbau zwischen mir und Gott. Und wenn ihr euch eine Freundschaft vorstellt oder eine Ehe, naja, das gründet man ja nicht einmal und dann läuft das für immer rund. Da muss man ja auch immer in Kontakt bleiben miteinander. Man muss miteinander sprechen, man muss miteinander in Beziehung sein. Und letztlich ist es mit Gott auch so. Also der Sender stimmt, der Empfänger ist ja manchmal nur ein bisschen gestört. Ja, wie kann das Leben mit dem Geist wirklich erfüllt werden? Also um mit diesem erfrischenden Wasser des Geistes erfüllt werden zu können, ist meine Meinung, muss Raum sein. Und dazu kann es eben nötig sein, dass ich mich von alten oder von unguten Dingen trenne. Das kann sein, schlechte Verhaltensweisen, wie zum Beispiel beleidigter Rückzug. Ja, beleidigter Rückzug ist eine ganz schwierige Kiste, weil wenn Menschen sich zurückziehen, dann sind sie automatisch im Richten drin. Und wenn ich mich zurückziehe, denke ich, ich bin richtig und der andere ist falsch. Und wenn der andere falsch ist, muss er ja der Doofe sein und ich bin der Gute. Und das ist halt schwierig. Und wenn das im Gemeindekreis passiert, ja, dann kann man da eigentlich nur verlieren, wenn man mit dieser Methode versucht, ein Problem zu lösen. Andere Sachen könnten Charakterschwächen sein, destruktive Gewohnheiten oder auch belastende Verletzungen, bestimmte Glaubenssätze in meinem Leben, Bewertungen, auch dass ich vielleicht möglicherweise immer wieder neu Menschen bewerten muss, ob sie gut sind oder schlecht sind oder so und gar nichts weiß über ihr Leben, aber mir das Recht rausnehme, sie zu bewerten. Und es ist halt für jeden von uns sehr individuell verschieden, was uns hindern kann, Gutes vom Geist zu empfangen. Und es ist mir aber auch wichtig, also zu betonen, dass in der Schrift steht, wir sollen uns geisterfüllt gegenseitig dienen, damit das Reich in Liebe gebaut werden kann. Dazu muss im ersten Schritt erstmal eine ausreichende Füllung da sein. Und im zweiten Schritt diene ich aus dieser Fülle. Wer den ersten Schritt versäumt, wird möglicherweise im Dienen dann irgendwann ausgelaugt sein. Aber wer sich dauerhaft füllen lässt, den erbaut das Dienen aus dieser Fülle. Bernhard von Clairvaux hat es mal in einem Gedicht geschrieben. Ich habe das auch schon mal vorgelesen, ich lese es aber nochmal vor. Er sagte, also 1000 Jahre her, er sagte, wenn du vernünftig bist, dann erweise dich als Schale und nicht als Kanal. Der Kanal, der fast gleichzeitig empfängt und weitergibt, während die Schale wartet, bis sie gefüllt ist. Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden weiter. Lerne auch du, nur aus dieser Fülle zu leben und habe nicht den Wunsch, freigebiger zu sein als Gott. Die Schale ahmt die Quelle nach. Nicht überströmender zu sein als die Quelle. Tu das Gleiche. Zuerst anfüllen, dann ausgießen. Die gütige und kluge Liebe ist gewohnt, überzuströmen, nicht auszuströmen. Ich möchte nicht reich werden, wenn du dabei leer wirst. Wenn du nämlich bei dir selber Schaden nimmst, wem bist du dann gut? Wenn du kannst, hilf mir aus deiner Fülle. Wenn nicht, schone dich. Und ich will das nochmal kurz an einer kleinen Geschichte verdeutlichen. Das ist übrigens eine Geschichte, die ist fiktiv. Ich sag mal, wenn es irgendwie Übereinstimmungen gibt im Leben von euch, dann ist das wirklich rein zufällig und nicht gewollt. Eine Geschichte, wie sie aus der Seelsorge also hundertfach oder in verschiedensten Varianten vorkommen kann. Kommt ihr mal? Die Geschichte kann ich natürlich nur erzählen mit freundlicher Unterstützung meiner Enkelkinder. Adam, das ist Eva. Adam und Eva sind ein Pärchen, die verstehen sich eigentlich soweit ganz gut. Die haben vor 10 Jahren einen Glaubensgrundkurs besucht und sind jetzt in der Gemeinde ganz gut angekommen. Beide haben gelernt zu beten, Gottes Beistand zu erbitten und haben Erfahrungen mit dem Heiligen Geist gemacht. Adam besucht gerne die Lobpreisnächte, nimmt da immer mal ein bisschen was mit. Eva geht gerne zu Seminaren, das entspricht ihrem kognitiven Fähigkeiten mehr. Und sie sind danach eigentlich immer ganz, ganz beseelt. Und beide beten eben auch gern für andere Leute. Was man jetzt nicht sehen kann, wenn man die beiden so anguckt, weil man sagt, das sind jetzt tolle Glaubensgeschwister, die sind in der Gemeinde, man sieht sie und die sind immer da für andere und so. Was man nicht sehen kann, was sie auch nicht durchblicken lassen, ist, dass Adam, der hat immer ein bisschen Angst, zu kurz zu kommen. Ja, er schummelt jedes Jahr ein kleines bisschen bei der Steuererklärung, da macht er so ein paar Tricks. Und bei Kritik, also wenn man ihn kritisiert, besonders im näheren Umfeld, dann wird er zornig und muss sich natürlich sofort verteidigen und vergreift sich dabei eben auch manchmal im Ton. Eva ist eine zarte Person, eigentlich ist sie sehr verletzlich. Ja. Und wenn sie Wünsche äußert an Adam, klingt ihr nicht immer in der entsprechenden Weise so, die kommen bei Adam manchmal so ein bisschen falsch an. Und er wird zornig darüber, weil er diese Wünsche nicht erfüllen kann. Er kann das aber nicht sagen, er wird eben nur zornig. Dann zieht sie sich eben verletzt und beleidigt zurück. Und das macht sie, damit Adam weiß, er hat hier wirklich Mist gebaut und er soll das spüren, dass es hier einen Rückzug gibt und damit er dann kommt, um sich zu entschuldigen. Der begreift das aber nicht, der Adam. Der wartet dann immer, bis seine Frau sich wieder beruhigt oder betet über sie. Ja, und die Eva, die hat noch einen kleinen Makel. Manchmal denkt sie, wenn eben der Adam so zornig wird, ja, es ist kein wirklich richtig guter Gottesmann. Also richtiger Christ wird er sich anders verhalten. Und deswegen blickt sie eben auch ab und zu so ein bisschen, mit Verachtung auf ihn, ein bisschen auch herab, weil er eben nicht so fromm ist, wie sie sich das wünscht. Aber trotzdem, als Paar funktionieren sie einigermaßen. Beide beten eben gern für andere. Das macht ihnen eben Freude. Da haben sie eben draus gelernt. Ne? Sie geben weiter, was sie haben. Das Ding ist halt, wenn sie sich gestritten haben, sind sie zu nichts in der Lage. Da können die weder dienen noch beten. Und da sind die auch nicht erreichbar. Handy ist aus, eine Woche ist Funkstille, bis sie sich wieder eingekriegt haben. Das funktioniert bei den beiden halt so. immer wenn sie beten oder bei der Lobpreisnacht sind oder ein Seminar besuchen, dann schenkt Gott so. Und dann läuft das hier so durch. Und die Eva, ja, die erweist sich dann als Kanal, die gibt das dann gut weiter. Ne, Moment, du bist noch gar nicht dran, weil der Adam, das ist ja natürlich das bekannt als Glaubensheld, so, der hat ein größeres Rohr. Halt mal das Rohr, lass es mal. Und Gott schenkt und es läuft durch. Ne? Und der Adam, der gibt das natürlich auch gleich gerne weiter im Gebet, solange es beiden gut geht. Funktioniert das eigentlich auch wunderbar. Okay, das erstmal das. Jetzt ist es halt so, wenn die eben gedient haben und wenn sie sich da wieder gestritten haben, dann haben sie halt nichts für sich. Da bleibt irgendwie nicht so viel übrig. Ja, sie müssen im Prinzip halt immer wieder sich neues irgendwie Ereignis verschaffen, damit es ihnen irgendwie gut geht. Und die Eva, die merkt das irgendwann. Und die sagt, Vater, ich wünsche mir eigentlich mehr. Ich wünsche mir, dass wir nicht immer wieder von vorne anfangen müssen. Ich wünsche mir, dass wenn ich bete, dass das irgendwie bleibt. Herr, ich bitte dich, segne mich und fülle mich mit deinem Geist. Das kann ja noch nicht alles gewesen sein. Frauen sind da übrigens schneller. Die sagen immer, das kann doch noch nicht alles gewesen sein, wo Männer dann sagen, pff, da ist in Ordnung. Ne? Bei dem Adam ist das ja so, der sagt, mein Leben ist voll okay. Ich habe keine Probleme, es passt irgendwie so, weil Männer sind ja eigentlich im Verdrängen immer ganz stark. Ja, die Eva betet und dann hat sie wirklich eine stille Zeit mit Gott und er begegnet ihr. Und da ploppt so ein Gedanke auf in ihr. Gott spricht. Und Gott sagt ihr, Eva, es ist gar nicht nötig, dass du gegen deinen Mann kämpfst. Du kämpfst dagegen Schatten. Weil was du bekämpfst, das liegt in deiner Vergangenheit. Ich weiß und ich kenne dich, wie verletzt du bist. Ich weiß, dass deine Mutter stark war und dass dein Vater schwach war und dass deine Mutter immer so viel von dir wollte und du irgendwie nie in der Lage warst, diese ganzen Bedürfnisse zu erfüllen. Hast nie gewusst, ob es ausreicht oder ob es nicht ausreicht. Eva, komm schon, so langsam die Tränen und dann fällt dir auch ein, dass die Eltern auch ganz oft weg waren. Die waren immer am Arbeiten, immer irgendwas gemacht und kaum da, mit ihr nicht gespielt, waren Einzelkind. Ja, und da merkt sie, okay, mein Rückzug ist im Prinzip mein einziger sicherer Hafen, den ich habe, um mich halbwegs sicher zu fühlen. Mit mir alleine bin ich sicher, weil da weiß ich, was ich habe. Und sie versteht, dass das keine gute Methode mehr ist, um jetzt mit ihrem Adam zurechtzukommen, weil sie ist ja nicht mehr alleine. Adam ist ja da. Also entschließt sie sich, Gott zu bitten, dass er das heilt. Und sie schafft es auch, ihren Eltern zu vergeben und sagt, Herr, segne meine Eltern, schenk mir bitte, was ich brauche, um dir eine gute Nachfolgerin zu sein. Und sie bekommt eine neue Methode von Gott geschenkt, dass sie versteht, okay, ich werde jetzt keine Entscheidung treffen für mein ganzes Leben. Das ist zu schwierig für mich, zu sagen, ich werde meinen Mann nie wieder verachten. Das ist zu schwer. Aber sie merkt, es ist gar nicht so schwer zu sagen, Gott, ich verspreche dir, heute werde ich meinen Mann nicht verachten. Wenn heute eine Situation kommt, die schwierig ist, dann werde ich liebevoll auf ihn schauen, werde ihm zuhören und werde versuchen, irgendwie, so gut es geht, ihn zu verstehen, von mir weg, zu ihm hin. Und das schafft sie. Und das fängt sie dann eben an zu machen. Das macht sie regelmäßig immer mehr und immer mehr und immer mehr. Jetzt wird es spannend, weil durch dieses immer wieder diese Methode anwenden, nimmst du das mal, bleibt irgendwie der Geist, weil er nicht mehr so betrübt ist. Geht ihr mal bitte beide zum Becken. Und Adam ist unten. Der Adam ist unten, die Eva ist oben, die war die Schnellere, die es begriffen hat. Nehmt mal drüber. Und Gott füllt die Eva. Und es gießt über aus einem vollen Glas. Und es wird nicht leer, sondern es bleibt. Eva hat genug Kraft für die nächsten Herausforderungen und der Adam wird gesegnet. Adam denkt sich, okay, das ist wirklich spannend. Bei der Eva passiert irgendwas. Er fragt sie, was hast du denn gemacht und so weiter. Und sie erklärt ihm das. Adam geht auch mit Gott ins Gebet, alleine in seinem Kämmerlein und sagt, Gott, was ist denn nur, warum bin ich denn nur immer so zornig? Und Gott sagt, ja, ich weiß, ich kenne dich, kenne dein Leben. Sei gewiss, ich bin da, ich tröste dich und ich liebe dich. Und ich weiß, du hattest es schwer, schwer mit deinen drei Brüdern. Du musstest immer kämpfen, dass du genug zu essen hast, weil sie dir alles vom Teller geklaut haben. Du hast ums Spielzeug kämpfen müssen die ganze Zeit. Und ich weiß auch, dass dein Vater oft überfordert war und die eine oder andere Schelle, die du bekommen hast, die hat dich wirklich so verletzt, dass du irgendwie in so einem Dauermodus von Kampf bist und immer denkst, du musst ums Überleben kämpfen, brauchst du aber nicht, denn ich bin da. Er sagt, ich bin da und ich sorge für dich. Und dadurch wird es auch möglich, Adam, wenn du auf mich guckst und auf mich vertraust, dass du nochmal ganz neu treu sein kannst. Du brauchst doch nicht zu schummeln wegen 5 Euro bei der Steuer. Das hast du doch gar nicht nötig. Ich bin doch dein Versorger. Ich gebe dir alles. Der Adam checkt das so nach und nach und denkt sich, wow, das ist, ja, stimmt. Okay, Vater, ich entscheide mich, bei der Steuer werde ich nicht mehr betrügen. Und ich entscheide mich, wenn meine Frau das nächste Mal ein Anliegen hat, oder heute, wenn ich ein Anliegen habe, entscheide ich mich, ich werde nicht zornig, sondern ich bleibe ruhig. Ich höre erst mal zu, was sie überhaupt will. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Und jetzt beten die miteinander und die Eva ist zur Schale geworden. Und jetzt erweist sich der Adam auch als... Nimmst du mal hoch, bitte, das andere hier. Jetzt erweist sich der Adam auch als Schale. Und es strömt über. Adam lässt sich füllen. Und aus dieser Fülle strömt es jetzt über. Haltet das mal kurz. Und jetzt fangen die beiden an, gemeinsam aus dieser Fülle für andere zu beten. Da gibt es eine Person, der geht es nicht so gut. Hältst du das mal bitte mit runter? Der geht es nicht so gut. Hitze ein bisschen höher, dass man sehen kann. Und dann kommen die, und weil sie sich ganz neu und gut verstehen und beten und Gott ist da und es läuft und es läuft und es läuft und es läuft. Bis die Schale auch bei der anderen Person voll ist. Man kann es gar nicht halten, ne? Und die Schalen sind unterschiedlich. Es gibt keine schönen Schalen oder hässliche Schalen. Es gibt einfach nur diese Gefäße und die Schalen. Und wie dick oder wie dünn eine ist, ist vollkommen egal. Wichtig ist nur, dass es weitergegeben wird, dass es partizipiert. Und wenn wir in der Gemeinde, Dankeschön, wenn wir in der Gemeinde miteinander uns nochmal ganz neu aufmachen, erst alleine im Einzelnen und dann füreinander da sind und einstehen, können wir aus der Fülle nochmal ganz neu was ganz anderes eben auch schaffen. Das ist nur ein Impuls, nur ein Vorschlag. Ja? Bei jedem ist das ja anders. Aber wenn du heute sagst, mir fehlt da was, ich möchte eigentlich wirklich auch entweder eine Charaktereigenschaft oder ein gewisses Verhalten nicht mehr an den Tag legen, oder wenn du sagst, ich möchte gerne vom Heiligen Geist mehr berührt werden, weil ich habe da auch Sehnsucht danach, dass ich mehr habe. Oder wenn du sagst, mir fehlt Vertrauen zu Gott und seinem Wort, weil ich dies und jenes erlebt habe. Oder Hoffnung. Dann gibt es jetzt die Möglichkeit, in der nächsten Lobpreiszeit könnt ihr gerne nach vorne kommen. Ich habe hier ein Schälchen mit Karten, Hoffnungssprüche von Gott, die stelle ich hier ab. Und hier habe ich ein Schälchen mit Vertrauenssprüchen von Gott. Ihr könnt nach vorne kommen, ihr könnt euch eine Karte ziehen oder beide Karten ziehen, ist egal. Und wenn ihr wollt, dann verweilt während des Lobpreises kurze Zeit hier vorne. Bittet Gott, euch zu zeigen, woran es liegt oder woran es mangelt, weil ich kann euch nicht sagen, wie ihr voll des Geistes werdet, wenn ihr den Wunsch habt. Das muss Gott euch zeigen. Er muss den Weg sozusagen für euch irgendwie bereiten. Aber wenn ihr einverstanden seid und sagt, ja, ich möchte das wirklich so gerne, dann kommt. Nehmt euch eine Karte, verweilt, lasst euch inspirieren von Gott und wer es auch möchte, wir beten auch gerne kurz, wenn jemand einen kurzen Segen möchte. Okay, die Einladung, geht in den Lobpreis, dankt eurem Vater im Himmel und fragt nochmal nach, ob es irgendwas gibt, was er für euch verbessern kann. Amen.